Noch 2 Tage. 2 Tage noch, dann ist es endlich soweit. Weihnachten. Bist du gut vorbereitet? Hast du alles erledigt? Wenn nicht, das schaffst du schon. Montag hast du bis 12 Uhr Zeit. Geschäfte haben alle auf. Geht mir nicht anders. Also, ich verrate dir, bei uns fehlt noch der Weihnachtsbaum. Das kennst du, oder? Nein. Heute ist ja offiziell noch Vorweihnachtszeit. Adventszeit. Es ist die Zeit der Ankunft des Messias. Wir erwarten den Retter, den Erlöser, der allen Menschen den Frieden bringt. Den inneren und den äußeren. Viele Menschen wünschen sich gerade jetzt in dieser Zeit eine gesegnete, besinnliche, vor allen Dingen friedliche Zeit. Schade eigentlich, dass wir das immer nur im Dezember tun, oder? Ich meine, warum nicht im gesamten Jahr sich eine besinnliche, gesegnete oder friedliche Zeit wünschen? Und was wird aus solchen guten Wünschen? Aber lass uns einmal ganz kurz besinnlich sein. Wie war dein 2018? War es ein gesegnetes und vor allen Dingen ein friedliches Jahr? Und wenn nicht, woher kam der Unfriede in deinem Leben? Was waren die Gründe für die Abwesenheit von Frieden? Als Jesus das erste Mal hier auf diese Welt gekommen war, da erlebte er auch viele, viele Situationen der Abwesenheit von Frieden. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Da müsst ihr mal die erste Folie haben, Malte. Das findest du bei Johannes 8, 2 bis 11. Jesus war an diesem Tag schon ganz früh am Morgen in den Tempel gegangen und erklärte dem Volk das Wort Gottes. Und in diesem Augenblick geschah dann Folgendes. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da war irgendwie damals nicht viel Frieden im Land, oder? Ich meine, es wird nicht genau berichtet, aber irgendeine Ehe ist doch gebrochen worden. Und es gab sicherlich keinen Frieden zwischen den betroffenen Eheleuten. Davor wahrscheinlich nicht, denn meist führt ja Unfriede zwischen den Eheleuten irgendwie zum Fremdgehen. Und hinterher erst recht nicht. Ich meine, denn immerhin die beiden Sünder sind ja der Ehebrecher, von dessen Schicksal die Bibel gar nichts berichtet, und die Ehebrecherin, von der wir gerade gehört haben, in flagranti erwischt worden. Ich bin mir recht sicher, dass der jeweils gehörnte andere Ehepartner not really amused war. Dann waren da die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus vollkommen feindselig gegenüberstanden und nur eines im Sinn hatten: Verklagen, loswerden, ja sogar töten. Keine Spur von Frieden. Und schließlich drumherum das ganze Volk, das sich wohl anschickte, gleich mit der Steinigung zu beginnen. Bis Jesus diesen legendären Satz sprach: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also ich lese da nichts von auch nur einem. Nicht einem einzigen, der sich irgendwie auf die Seite Jesu oder auf die Seite der Frau gestellt hätte, sie verteidigt hätte. Ich denke, man darf durchaus darauf schließen, dass alle Zuschauer drumherum bereit waren, jetzt das Todesurteil zu vollstrecken. Auch nicht besonders friedlich, finde ich. Der Einzige, der in dieser Situation friedlich war und auch Frieden gestiftet hat, war natürlich Jesus. Und aus diesem Grunde haben wir uns im Hauskreis einmal ganz ausschließlich damit beschäftigt, wie Jesus sich in dieser Geschichte verhalten hat. Wir haben dann so diskutiert und haben einige Punkte erarbeitet, die uns wichtig erschienen. Brauchen wir die nächste Folie? Jesus hat die Frau gerettet. Jesus hat sich hier für die Ehebrecherin eingesetzt. Er hat das Leben dieses Menschen gerettet. Und scheinbar tat er dies, ohne die Frau auch irgendwie nur zu kennen. Die haben sich vorher nicht irgendwo mal getroffen. Sie war eine Fremde für ihn. Und weder ihr Name wird erwähnt, noch davor oder danach in der Bibel kommt sie irgendwie vor. Nächste Folie. Jesus hat Güte, Mitleid und Liebe gezeigt. Er zeigte der Frau keinerlei Vorbehalte, sondern behandelte sie liebevoll, gütig, barmherzig und voller Mitleid. Und der nächste Punkt ist, Jesus hat der Frau vergeben und sie zugleich ermahnt, es nicht wieder zu tun. Jesus zeigt ihr in aller Deutlichkeit, wie er mit der Schuld eines Menschen umgeht und wie er diese Schuld bewertet. Er schenkte der Frau die Vergebung der Sünden einfach so. Sie selbst hat laut der Erzählung ihre eigene Schuld nicht mal eingestanden, noch ausdrücklich um Vergebung gebeten. Dennoch vergab Jesus ihr, ermahnte sie aber gleichzeitig, es nicht wieder zu tun. Damit macht er natürlich selbstverständlich deutlich, dass er ihr Verhalten nicht gut heißt. Wir haben uns dann gefragt, wie wir gewöhnlich mit der Schuld anderer umgehen. Wie hätten wir uns wohl damals verhalten? Hätten wir so gehandelt wie Jesus Christus oder hätten wir sie gesteinigt, die Frau? Oder sind wir etwa bereit, einem schuldigen Menschen, der sogar in Not geraten ist, mit Güte, Mitleid und mit Liebe zu begegnen? Ihm zunächst mal erstmal Beistand zu leisten, ja, ihn vielleicht sogar zu retten ohne Vorbehalte? Sind wir bereit, Schuldzuweisungen und Ermahnungen, die ja durchaus berechtigt sein mögen, auch später zu verschieben? Da kamen dann schnell die Klassiker ins Gespräch. Von dem Vergewaltiger war die Rede, dem Kindesmörder, dem Massenmörder Adolf Hitler, Josef Stalin. Und wir mussten feststellen, dass es uns an dieser Stelle unsagbar schwer fällt, mit dieser Schuld umzugehen. Geschweige denn, sie zu vergeben oder sogar noch Hilfe und Beistand diesem Mörder anzubieten, ihm Rettung vielleicht sogar zu liefern. Sie ist erst recht nicht bei uns vollkommen fremden Menschen. Wie könnte uns also Jesu Vorbild beim Umgang mit der Schuld anderer helfen? Welches Verhaltensmuster Jesu hatte denn in dieser Situation den Frieden gestiftet? In erster Linie diente doch das, was Jesus damals getan hatte, der Rettung der Frau, die vor Steinigung bewahrt ist, die ihren Seelenfrieden gefunden haben könnte. Rettung vor dem Tod in jeder Hinsicht. Dies führt uns zu dem Gedanken, dass das Stiften von Frieden, so wie Jesus es damals vorgemacht hat, wohl mit der Bereitschaft zusammenhängen muss, anderen Menschen im Allgemeinen und den Schuldigen im Besonderen mit tiefer Liebe zu begegnen und über deren Verfehlung hinwegzusehen. Wir dachten uns, dass es etwas mit der inneren Haltung zu tun haben musste, die Jesus damals wohl gehabt hat. Also folgerten wir, dass unsere innere Haltung zu der Schuld der anderen, von der Jesu Christi, offensichtlich erheblich abweicht. Und wir schauten uns daraufhin sein Verhalten, seine Vorgehensweise etwas genauer an und stellten fest, dass er ja nicht nur einiges getan hatte, sondern eine ganze Reihe von Dingen auch nicht getan hatte. Wollen bräuchte mal die nächste Folie. Jesus hat nicht mit den Schriftgelehrten und Pharisäern diskutiert. Jesus ist der Fragestellung der Schriftgelehrten und Pharisäer vollständig ausgewichen. Er hat keinerlei Antworten gegeben. Selbst nicht, als sie immer wieder nachgefragt haben. Er hat sich auf das Streitgespräch überhaupt nicht eingelassen. Wie sehr anders reagieren wir oft. Die Dinge müssen ausdiskutiert werden. Schließlich leben wir in einem freien Land, völlig richtig, und freie Meinungsäußerung. Aber wie schnell werden aus Diskussionen Streitgespräche, welche oft in der nächsten Eskalationsstufe in einem echten, teilweise sogar handfesten Streit enden? Aus einem klärenden Gespräch entwickeln sich schnell gegenseitige Vorwürfe und sachliche Argumente weichen wechselseitigen persönlichen Angriffen. Wäre es dann nicht oft doch besser, diese Auseinandersetzung, in der es ausschließlich um die Schuldfrage geht, vollkommen zu vermeiden, ihr nach dem Vorbild Jesu auszuweichen? Zumal es am Ende doch fast nur Verlierer gibt, wo die schmutzige Wäsche immer schmutziger wird, die Vorwürfe immer heftiger. Zumal das Ergebnis dann oft doch nur die Abwesenheit von Frieden ist. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Reden ist meist wichtig, insbesondere um Missverständnisse zu vermeiden. Aber wenn es um die Schuldfrage geht, kann wohl Reden zwar Silber, aber Schweigen offensichtlich auch Gold sein. Nächste Folie. Jesus ist dem Sachverhalt nicht weit auf den Grund gegangen. Er hat sich völlig aus der Sachverhaltsprüfung herausgehalten. Du kennst das. Die Kinder stellen sich vor dich hin, eines der beiden kommt zu dir und beschwert sich, und die erste Frage, die du stellst: Und was hast du getan? Ich meine, es ist zwar sicherlich richtig, dass in einem Streit irgendwie immer beide eine Mitschuld tragen, klar. Und keiner ist ganz unschuldig, aber mit dieser Rückfrage spätestens beginnt doch die Diskussion, wer was genau getan hat, wer angefangen hat und wen die größere Schuld trifft. Ja klar, Jesus hätte hier eine Menge Fragen stellen können. Er hätte sich mal ganz ausführlich dafür interessieren können, wie denn die ganze Situation eigentlich entstanden ist, wer wen angebaggert hat und ob denn die Hauptschuld nicht vielleicht sogar, bei dem anderen Teil, bei dem männlichen Teil dieser Romanze liegt, der eventuell seiner Geliebten gar keinen reinen Wein über seinen Beziehungsstatus eingeschenkt hat und behauptet hat, er sei Single. Oder vielleicht wollten beide nur ein wenig Urlaub von der Ehe machen, mal etwas ausspannen, ein wenig Lust auf fremde Haut nachgehen. Nach einigen Ehejahren ist halt die Luft raus. Nichts Ernstes, nur ein wenig Spaß. Alles kann, nichts muss, auch das ist denkbar. Aber Jesus hat nichts gefragt. Null. Stattdessen hat er der Frau und wahrscheinlich auch dem Mann, der vielleicht gar nichts von seinem Riesenglück wusste, vergeben. Einfach so. Ohne Gegenleistung, ohne Reue, ohne Wiedergutmachung, ohne Genugtuung. Wie viele Opfer von Gewalttaten oder Unfällen, Beteiligte von Streitigkeiten in Ehe unter Nachbarn, wie viele Anspruchsinhaber, Kläger, Nebenkläger können keine Ruhe, keinen inneren Frieden finden, bis sie wissen, wer die Schuld trägt, wer verantwortlich ist und wem man zur Rechenschaft ziehen kann. Ich sage nur, Kölner Stadtbibliothek, German Wings, Love Parade Duisburg. Die Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Ich muss wissen, wer es war und was genau geschehen ist. Ich will, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Und das alles nur, um am Ende festzustellen, dass ich doch nicht meinen inneren Frieden finden kann. Keine Spur von Frieden, im Gegenteil, die vollkommene Abwesenheit von Frieden. Funktioniert so Vergebung? Wenn ich mir Jesu Beispiel anschaue, sicher nicht. Immer weiter bitte. Jesus hat auch keinerlei Kommentar zu der Angelegenheit abgegeben. Er hat offensichtlich überhaupt nicht viel geredet. Abgesehen von der Frage nach der Schuld der anderen hat er bis zum Schluss, als alle anderen gegangen waren, überhaupt nichts gesagt. Ich lese da nichts von den üblichen Sprüchen wie selbst schuld. Wer sich in die Gefahr begibt, kommt darin um. Siehst du, ich hab's dir ja gesagt. Ich hatte dich gewarnt, hättest du mal auf mich gehört. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Mitgehangen, mitgefangen. Wie sehr anders als unser Herr Jesus reagieren wir oft. Wir reden, quatschen, diskutieren, kommentieren und haben zu allem unsere Meinung. Unser Senf gehört dazu. Da wird bewertet, abgewogen, beurteilt, nicht selten auch schon vorverurteilt, mindestens aber eingeordnet und in Schubladen gesteckt. Im schlimmsten Fall abgeurteilt und gestrichen. Ich finde, besonders deutlich wird es daran, was wir sagen und wie wir es sagen. Das hat er verdient oder der hat doch nichts Besseres verdient. Das muss er doch wissen. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Richtig so. Schicksal. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wie dämlich muss man denn sein? Ich finde alles keine Beispiele von Barmherzigkeit, Güte und Mitleid, die eigentlich nur besondere Ausprägungen der Liebe sind. Und diese Liebe soll auch dem Schuldigen gelten, dem Täter. Was ich sage und wie ich es sage, lässt doch tief blicken und eröffnet dem Gegenüber einen authentischen Einblick in mein Seelenleben. Und es zeigt, ob ich von innerem Frieden oder von Unfrieden beherrscht bin. Nächste Folie. Jesus hat der Frau nicht einen einzigen Vorwurf gemacht. Er hat sie weder angeklagt noch verurteilt oder gar das Urteil verstreckt. Er hat ihre Schuld, ihr Vergehen gegen die Gebote Gottes mit keinem Wort angesprochen. Außer sie am Schluss zu ermahnen, keine Sünden mehr zu begehen. Aber er hat nicht in der Wunde rumgebohrt. Er hat es nicht ausdrücklich angesprochen, was sie getan hat. Hat er damit erspart, sich noch mehr schämen zu müssen, als sie es schon getan hat. Er hat ihre Tat nicht immer wieder vor Augen geführt und betont, wie sehr sie sich schuldig gemacht hat. Er hat ihr nicht gesagt, was für ein schlechter Mensch sie doch sei. Und dass sie seine Güte, Gnade und Gnade nicht verdient habe. Dass sie nichts wert sei und am Ende doch nicht vor ihm bestehen könne. Das alles hat er nicht gesagt oder getan. Und wir? Du Schwein, du dumme Sau, du. Warum hast du das getan? Warum hast du mir das angetan? Womit habe ich das verdient? Dauernd tust du dies oder das und das nervt mich ungemein. Du bist dann so untreu, missgällig, ich hasse dich. Oder der Straßenverkehr, oh ja, jetzt schau dir dieses Arschloch an. Der nimmt mir einfach die Vorfahrt. Dem werde ich jetzt aber mal erklären, wie man richtig Auto fährt. Also hören Sie mal, so geht das aber gar nicht und Sie können doch nicht einfach und verboten ist es sowieso. Vorwürfe über Vorwürfe. Nicht, dass du das falsch verstehst. Nicht falsch verstehen, bitte. Es geht nicht darum, falsches Verhalten zu rechtfertigen. Oder Menschen gar darin zu bestärken. Aber was bringt der Vorwurf selbst? Eine Verhaltensänderung? Friedvollen Umgang miteinander? In der Regel nicht. Maximal eine liebevolle Ermahnung zur Verhaltensänderung nach dem Muster Jesu. Das scheint mir eher geeignet. Die nächste Folie mal. Wenn wir uns noch einmal zusammenfassend die Vorgehensweise hier so anschauen und betrachten, was er getan hat und was er nicht getan hat, so wird doch deutlich, nach meinem Gefühl, wie eine liebevolle innere Haltung zur Schuld der anderen dazu beitragen kann, eigenen inneren Frieden zu finden und ihn zu erhalten. Er zeigt uns einen Weg zur inneren Ruhe, die auch zur äußeren Ruhe führt. Von der Unzufriedenheit hin zur Zufriedenheit, da steckt auch das Wort Frieden drin. Nochmal weiter bitte. Wenn du dir dieses Bild mal anschaust, was ich so als Hintergrund gewählt habe, dann habe ich das genommen, weil da ein Engel drauf zu sehen ist. Siehst du das, ne? Das ist so wie diese Schneeengel. Ja? Das haben die Kinder im Urlaub gemacht. Und ich hatte das erst genommen, weil Jesus ja beschrieben wird, als dass er sich bückt und in den Staub schreibt. Ich habe dann Sand genommen. Und später kam mir dann die weitere Assoziation, dass der Friedel hier vor 2 Wochen gestanden hat. Und da hat er davon erzählt, wie der Engel Gottes den Hirten begegnet. Und ihnen eröffnete, dass in dieser Nacht der Heiland in die Welt gekommen ist. In 2 Tagen wollen wir uns daran erinnern, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um uns heil zu machen, um uns seinen Frieden zu schenken, im Inneren und im Äußeren. Machst du mal die nächste Folie? Wenn es uns gelingen kann, den Frieden, den Jesus Christus uns bringen wollte, als Gott sich entschlossen hat, in diese Welt zu kommen, wenn uns das gelingt, ihn in unser tägliches Leben zu etablieren, zu einem festen Bestandteil zu machen, wie kann das gelingen? Ich glaube, dass wir diesen Frieden erreichen können, wenn wir alles, einfach auch alles, was der Abwesenheit von Frieden förderlich ist, auf diesen riesengroßen Müllhaufen unter sein Kreuz legen. Wenn du das Video vorhin gesehen hast, da war im Hintergrund nur Müll. Das war alles Dreck. Wenn wir diesen ganzen Dreck, den Unrat des Unfriedens und der Unzufriedenheit dorthin bringen, wo er hingehört, zu Füßen Jesu. Wie wäre es wohl, wenn wir damit aufhören würden, ständig eigenmächtig zu kritisieren, zu bewerten, zu beurteilen, zu verurteilen, uns permanent unsere eigenen Haltungen und Meinungen zu bilden, statt zu fragen, wie Jesus die Sache wohl sieht. Es kann gehen, wenn wir alles, was den Frieden stört, unserem Herrn Jesus Christus überlassen, der weiß, wie er damit umzugehen hat, der gekommen ist, uns von unseren Sünden zu erlösen und nicht sie uns vor die Nase zu halten. Wir sollten lernen, ihm allein die Schuldfragen dieser Welt zu überlassen. Ihm allein, der vollkommen souverän Gerechtigkeit zu üben weiß. Ich möchte gerne mit euch beten, darum. Großer Gott, Herr, schenk uns deinen Frieden. Hilf uns, den Menschen, allen Menschen, mit tiefer Liebe zu begegnen und lass in uns die Bereitschaft zunehmend wachsen, über die Verfehlungen der anderen einfach hinwegzusehen. Herr, hilf uns, immer mehr deinem Beispiel zu folgen und so zu tun, wie du getan hast und auch so nicht zu tun, wie du es vorgemacht hast, damit dein Frieden in unsere aller Herzen einziehen kann. Für immer. Amen.